Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Mit der Karwoche und Ostern feiern Christen den Höhepunkt ihres Glaubens. Es ist dies das Geheimnis des Todes und der Auferstehung Jesu Christi, wie es in religiöser Sprache heißt. Aber was heißt das tatsächlich, auferstanden von den Toten? Genügt es tatsächlich, mit Paulus den Gläubigen entgegenzuschleudern, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube umsonst? Und letztlich ist das nicht alles irgendwie fauler Budenzauber, Auferstehung von den Toten? Es geht heute bei Diesseits von Eden also ans Eingemachte. Nicht nur aus geschichtlicher Sicht oder aus Sicht der gelebten Religiosität, sondern auch aus Sicht der Theologie. Es ist mir daher eine Freude, unsere heutigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in dieser Arena willkommen zu heißen. Zum einen ist dies die Wiener evangelische Kirchenhistorikerin Professor Uta Heil. Weiters der Linzer katholische Neutestamentler Professor Christoph Niemand. Und schließlich der Wiener katholische Fundamentaltheologe Professor Wolfgang Treitler. Beginnen wir vielleicht mal etwas unbiblisch und mit den Hard Facts. Zunächst habe ich Frau Professor Heil gefragt, was wir eigentlich von Jesus von Nazareth wissen, was ist eigentlich historisch verbrieft und welche Quellen jenseits der Evangelien haben wir zur Verfügung, um uns der Person Jesu anzunähern.
Vielen Dank für diese Frage. Es ist natürlich inzwischen so, dass man gar nicht mehr so einer radikalen historischen Kritik folgt, wie es früher schon mal geäußert wurde, dass die ganze Person Jesu eigentlich fiktiv ist oder ein Mythos ist, sondern eigentlich die Historizität oder Existenz der Person Jesu, dass er tatsächlich gelebt hat und dann auch hingerichtet worden ist, das ist doch auch Fakt, auch wenn man über Details aus seinem Leben dann streiten kann. Aber außerchristliche Quellen gibt es natürlich nicht so reichhaltig viele. Es gibt ein bisschen aus etwas späterer Zeit, zum Beispiel von Tacitus in den Annalen, wo es um die neronische Verfolgung geht. Da werden Christiani erwähnt, also, und es meint Christen, die sich an Christus orientieren, der unter Pontius Pilatus hingerichtet worden ist. Also so hat man sozusagen ein paar Basic Facts. Man könnte noch das Suetonedikt, was Juden ausweist und die von Christus aufgehetzt wurden, hinweisen. Also da haben wir ein bisschen relativ nahe an die zeitliche Grenze vom Leben Jesu ran, ein paar Hinweise. Anderes ist doch dann eher später. Und ansonsten, ja, was kann man über den historischen Jesus tatsächlich sagen? Also das wäre vielleicht dann eher für meinen Kollegen Christoph Niemand als Neutestamentler, die das Feld, und das würde ich gerne ihm überlassen.
Fakt ist, das letzte historische Faktum, das wir einerseits haben, ist, Jesus wurde gekreuzigt. Das nächste historische Faktum, das wir haben, ist, Menschen aus dem ehemaligen Anhang Jesu behaupten, und da geht es um Jesus Wort, Gott hat auferweckt Jesus aus den Toten. Das ist die älteste sprachliche Gestalt des Osterglaubens. Das ist ein Fakt, dass wir das haben. Nicht, dass Gott den Jesus auferweckt haben, das kann sowieso kein historisches Faktum sein, denn dann würde der Jesus zurückgekehrt sein in die historische Realität. Und das ist ja nicht der Fall. Also das Fakt der Auferweckung ist uns als historisches Fakt nicht zugänglich. Fakt ist, der Jesus ist gekreuzigt worden und Fakt ist, nach seinem Tod wird von seinen Anhängern gesagt, Gott hat ihn auferweckt.
Vielleicht, Professor Treitler, wäre das was eine Vorlage für Sie. Was bedeutet denn dieses Auferweckt aus den Toten vor dem Kontext, dass es ja in eine jüdische Gesellschaft hineingesprochen wurde, dieser Satz? Was bedeutet sozusagen, was muss man wissen vom Judentum, wenn man so einen Satz sagt?
Da muss man eigentlich nur wissen, dass es schon Jahrzehnte davor diese Erwartung gab, man findet das vor allem im Makkabäer-Diskurs, dass die Gerechten die standhalten, und zwar gegen die Hellenisierung, gegen die Einführung von Götzen und was es da alles gegeben hat, die also so gesehen Torah-observant sind und in dieser Hinsicht die Gerechtigkeit darleben, eine Art Erwartung auf den Gott hin haben, der der Gott Israels ist und sie aus dem Tod holen wird. Das ist in der Makkabäer-Geschichte wunderbar dargestellt, dass diese Leute wirklich in der Standhaftigkeit das eigene Leben wirklich so weit relativieren, dass sie es hingeben, weil sie fester Erwartung sind, dass Gott sie aus dem Tod holen wird. Und das dürfte auch eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür sein, dass innerhalb dieser jüdischen Kontexte, und andere haben wir nicht vorliegen, diese Frage der Auferweckung Thema werden konnte, und zwar genau in dem Sinn Thema werden konnte, dass dann von diesem Bekenntnis her die Geschichte Jesu ihre Relevanz gewinnt. Er ist nicht dann irgendein von Galiläa dahergelaufener irgendwas oder irgendwer, sondern er wird qualifiziert als derjenige, der, hat man im Matthäus-Evangelium sehr schön drinnen, im Sinn einer ganz bestimmten Lebenshaltung, die er auch von den Seinen abfordert, die Gerechtigkeit dieser Zeit lebt. Und das macht dieses Auferweckungsbekenntnis sinnvoll. Paulus macht das ja auch im ersten Korintherbrief deutlich, dass er sich im Bekenntnis der Auferweckung Jesu auf die allgemeine Auferweckung der Toten bezieht und innerhalb dieser allgemeinen Auferweckung der Toten das Bekenntnis zur Auferweckung Jesu relevant wird. Also das ist ein klarer Kontext, den er aus der Tradition übernimmt und auf Jesus hin spezifiziert.
Hier stimme ich dem Herrn Breitler grundsätzlich ganz zu, wie er das jetzt dargestellt hat. Das Einzige, was ich hier sozusagen noch ein bisschen als Aspekt dazulegen möchte, ist, in der jüdischen Apokalyptik, die Sie hier ansprechen, und das Stichwort Apokalyptik hören wir heute anders. Also das mit der drängenden Naherwartung, das hat es natürlich in manchen Phasen da schon gegeben. Aber jüdische Apokalyptik heißt im Wesentlichen, auf und ab von verschiedenen Generationen, die es da auch gegeben hat, man hofft, man erwartet auf ein geschichtsbeendendes Eingreifen Gottes, dass sozusagen die Unrechtsstruktur, die bei uns normal ist und die dann oft gedacht wird eben als die Fremdbeherrschung durch die Hellenisten oder durch die Römer oder was immer das ist, beenden wird. Zur apokalyptischen Vorstellung gehört immer dazu ein Gericht. Gott stellt die Mörder und die Gefolterten noch einmal gegenüber. Und dazu braucht es auch eine Auferweckung. Denn damit die Märtyrer und ihre Verfolger sozusagen von Gott, damit Recht geschaffen werden kann, damit die Gerechtigkeit hergestellt werden kann, holt sich Gott die aus dem Tod. Also das heißt, Auferweckung und Gericht gehört jüdisch zusammen oder apokalyptisch zusammen. Und wenn die Christen jetzt sagen, Gott hat auferweckt den Jesus aus den Toten, dann heißt das, Gott hat Gericht gehalten über ihn. Gott hat ihn rehabilitiert. Gott hat das Urteil des Pilatus revidiert und diesen Jesus zum Herrn und Messias gemacht.
Also interessant ist aber ja, dass man schon bei Paulus lesen kann, und die Texte von Paulus sind ja die frühesten, die ältesten im Neuen Testament, dass eben Paulus nicht nur nur an einen geretteten Märtyrer oder einen auferweckten Propheten hier denkt, sondern auch Paulus, vielleicht unter Rückgriff auf antiochenische Christen, eine schon recht, wenn man so sagen will, hohe Christologie hat. Ja. Also auch er geht ja schon davon aus, dass wir nicht nur den Weg von unten nach oben haben, sondern in Erinnerung an zum Beispiel an den Philipperhymnus, wo er schon auch was zitiert, also es ist noch älter als Paulus, wo er von einer göttlichen Gestalt, die sich für Gott gleich, die er für Gott reich erklärt wird, dann erniedrigt. Oder er spricht vom Sohn Gottes. Und das ist ja relativ starke, hohe Theologie, die wir schon bei Paulus erkennen können, was doch dann auch darüber hinausgeht, ja. Und daran wird natürlich angeknüpft auch in späterer Logos- und Sophia-Spekulation, die aber auch aus dem Judentum kommt. Also das ist ja Philo und so weiter, wo wir die Autoren haben, woran dann eigentlich unsere christlichen Theologen dann in der weiteren Nachdenken über das Christusereignis anknüpfen.
Lässt sich denn eigentlich, Sie haben es jetzt schon ein bisschen so skizziert, lässt sich ein Moment ausmachen, sei es historisch, sei es biblisch, oder wo sich das Judentum und das Christentum voneinander trennen? Gibt es diesen einen Punkt, den man ausmachen kann, wo eine Emanzipation des Christentums vom Judentum stattgefunden hat?
Ja, der lässt sich schon ausmachen. Der ist aber kein Punkt der Glaubensentwicklung, sondern eher ein soziologischer und also Gemeindeentwicklung. Naja, das ist vielleicht auch ein bisschen vereinfacht gesagt. Grundsätzlich, ich stimme der Frau Heil ganz zu, was sie vorher gesagt hat. Wir haben im Neuen Testament einen Befund, dass wir ein breites Spektrum von sogenannten Christologien haben. Das heißt, Bedeutungszuschreibungen und deren kulturellen Biotopen, wo die herkommen. Wir haben im Neuen Testament, Sie haben gesagt, ein breites Spektrum, ganz richtig. Wenn ich es ein bisschen ordnen oder sortieren müsste, sage ich, die Christologien im Neuen Testament ist wie eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Das eine sind Christologien, die aus dem Tod Jesu, die Dramatik des Osterereignisses, der, von dem wir geglaubt hätten, er wäre der Messias. Der wurde gekreuzigt und jetzt ist schon der dritte Tag, sagen die Emmaus-Jünger, und wir hatten doch gehofft. Und aus dieser Wahrnehmung, und Gott hat ihn auferweckt und erhöht. Also das ist Erhöhungschristologie aus Ostern. Aber bei Paulus haben wir schon die volle Palette auch einer zweiten Christologie, die sagt, er ist der, der die Welt schon geschaffen hat und uns geschaffen hat. Also die ganzen Themen dieser Herkunftschristologie, dieser Logos, dieser Sohnchristologie, gibt es bei Paulus schon. Das heißt, wir haben so früh zwei Typen von Christologie. Ich würde sagen, eine ist jüdisch-palästinisch und die andere ist, also das ist die apokalyptische Auferweckungschristologie, und die andere ist eine, die Elemente drinnen hat, die schon hellenistisch sind, aber die hellenistisch-jüdisch sind. Da wird nicht irgendwie der Plato oder irgendwer rezipiert, sondern Philo von Alexandrien, der jüdische Religionsphilosoph, oder das Buch der Weisheit.
Nun, ist ja heute auch, wenn wir als Christen reden, steht es uns natürlich nicht gut an, dem Judentum zu erklären, dass es die Person Jesu falsch gedeutet hat. Wie passt das aber zusammen, dass die jüdische Messias-Erwartung weiterhin eine aufrechte ist, die wir auch theologisch und religiös würdigen, und auf der anderen Seite wir als Christen an unserem vielfältigen, Sie haben das Wort vielfältig gebraucht, aber an vielfältigen Zugängen zum Thema Christus, zur Christologie, zur Erfüllung des Jesus als dem letzten Wort Gottes oder dem Wort Gottes, dass wir dazu stehen. Wie passt das beides zusammen, Professor Treitler?
Ja, wahrscheinlich passt das gar nicht zusammen. Es ist vor kurzer Zeit eine Publikation erschienen, die trägt den Titel »Der jüdische Messias kommt nicht vom Ende des jüdischen Erlöses«, so in der Richtung von Walter Homolka, Juni Hoppe und Daniel Krochmalnik. Und sie zeigen dort sehr deutlich auf, warum es in der rabbinischen jüdischen Welt Vorbehalte gegen einen gekommenen Messias gibt. Wann immer ein Messias proklamiert wurde und in die Zeit kam, hat sich entweder nichts verändert oder wenn, dann zum Schlechteren für die jüdische Gemeinschaft. Und das hat eigentlich zur These geführt, dass jeder in der Zeit identifizierte Messias es nicht ist. Und dadurch in bestimmten Bereichen die Messias-Idee nicht aufgegeben wird, aber nicht mehr personifiziert wird. Das heißt, man lebt in einer Art messianischen Erwartung, messianischer Zeit, aber nicht mehr bezogen auf eine Figur, die das realisiert, weil das durch die zwei Jahrtausende messianischer Geschichten und Bewegungen einschließlich des Christentums für die jüdische Gemeinschaft desavouiert ist, nicht zuletzt auch dadurch, dass im Namen eines Messias zum Teil strukturell systematische Gewalt gegen jüdische Gemeinschaften ausgelöst wurde. Insofern glaube ich nicht, dass das zusammenpasst. Ich halte es eigentlich für einen interessanten Vorschlag, den Shmuley Poteach gemacht hat. Er schreibt in seinem Buch Kosher Jesus, dass das Judentum, wie er es repräsentiert, Jesus als Messias nicht anerkennt, weil die Zeichen darauf nicht stehen. Aber sollte er am Ende der Zeiten kommen und sich als Messias beweisen und ausweisen, dann werden sie selbstverständlich sagen, du bist es. aber erst am Ende der Zeiten und nicht davor. Und das halte ich für eine sehr gute Lösung, weil sie die Sense, die zwischen christlichen und jüdischen Auffassungen in der Hinsicht bestehen, nicht zwanghaft lösen, in die eine oder andere Richtung abspannen, sondern diese beiden Wege in der Geschichte unterwegs sein lassen, in gegenseitiger Toleranz, ohne irgendetwas aufzuzwingen. Die letzten Lösungen haben wir nicht in der Hand. Wir haben Modelle auf beiden Seiten. Diese Modelle funktionieren schlecht und recht. Sie sind gespannt auf eine Einlösung, die wir nicht herstellen können und auch nicht herstellen werden.
Nun, mit Blick auf Ostern und auch auf die Osterfeiern, die vielleicht viele Gläubige jetzt dann in den Gottesdienst gehen werden, Frau Professor Heil, wie muss man sich vorstellen, wie hat denn das Urchristentum ganz praktisch Ostern gefeiert?
Es ist total schwierig, darauf eine Antwort zu geben, weil uns da die Quellen absolut im Stich lassen. Also wenn wir nennenswerte Texte, die wir irgendwie Liturgie nennen können, anschauen wollen, dann sind wir schon im Frühmittelalter. Und wir sind also auf so deskriptive Zufallstexte angewiesen, wie zum Beispiel Justin in seiner Apologie, die er so Mitte des 2. Jahrhunderts schreibt und wo die Schlusskapitel ein bisschen über die Versammlung der Christen aufklärt, was sie so machen, wenn sie sich so treffen. Aber einzig allein wird das dort von Justin aus dem Grund berichtet, um der Ungefährlichkeit und den Vorwurf des Aufruhrs. Und naja, man weiß nicht so genau, was die Christen so treiben, wenn sich Mann und Frau da alle so treffen, um da Vorurteile und Vorwürfe abzubauen. Also solche Zufallstexte haben wir eher. Und da berichtet er einfach, dass die Christen sich versammeln, dass sie Schrift lesen, dass man gemeinsam betet und dass man auch durchaus, vielleicht singt man auch Lieder. Und das mehr wissen wir über diese Frühzeit eigentlich nicht.
Die letzte Frage wäre eigentlich an die Außenstehenden, die das Christentum ein Buch mit 7 Siegeln ist. Wie würden Sie jemandem erklären, was Ostern eigentlich ist?
Die ersten Christen, die erste Generation, drückt mit ihrem Osterglauben aus, das Leben dieses Jesus von Nazareth, das sie gesehen haben, das sie teilweise mitgegangen sind, das ihnen Hoffnung gemacht hat, dass da was dran sein könnte, aber dass sie dann scheitern sehen am Kreuz, vernichtet sehen. Und kein Gott greift ein scheinbar und holt ihn vom Kreuz runter. Dass sie dann zur Überzeugung gekommen sind, wie auch immer. Gott hat das Leben dieses Jesus wahrgemacht, bewährt, sodass es nicht nur irgendwie wie ein Märtyrer er ist, sondern dass dieses Leben der Maßstab für ihre eigene Zukunft ist. Und dass das nicht nur in ihrem Herzen und in ihren Köpfen so ist, sondern dass es wirklich so ist. Das heißt für die Ostern.
Ich würde ganz knapp sagen, Ostern zeigt, dass die Hinrichtung und das Sterben Jesu nicht das Ende ist, sondern der Anfang von etwas Neuem. Und das war die Überzeugung der ersten Christen. Und die erste Auferstehungszeugin war eine Frau, Maria Magdalena. Erst hat man ihr nicht glauben wollen und dann hat man sich doch überzeugen lassen.
Ich sehe Ostern als eine Art Geheimnis, das die Zeit berührt, dadurch, dass dieser Jesus in Gott hineingestorben ist und von daher dann für die Gemeinschaft, die sich auf ihn bezogen hat und nach ihm dann auch weiterleben wird, die eigentliche Bahn der Hoffnung begründet.
Das war eine neue Folge von Diesseits von Eden. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.